Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Heute ist wieder einer jener Tage, wo wir uns hier in der Redaktion fragen, wie beginnen wir denn eigentlich diese Sendung? Erstens vielleicht mit den neuesten Wendungen zum Brexit. Der britische Premier Johnson präsentiert da vermeintlich neue Vorschläge, die allerdings, wenn man sie etwas genauer anschaut, erstens nicht neu sind und zweitens längst abgelehnt wurden. Oder beginnen wir sie mit dem amerikanischen Präsidenten, der seine Wortwahl jetzt so sehr verschärft, dass man am Ende nur daraus schließen kann, der Mann hat gewaltige Angst. Und je mehr Angst er hat, umso unflätiger wird er und schlägt er zurück, ohne Rücksicht und Respekt auf demokratische Institutionen und Gepflogenheiten. Am Ende, wir werden beides in dieser Sendung zu Beginn haben. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen, das Klimapaket und das Kleingedruckte. Da gibt es Aufschub, dann das Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute, die fordern eine Abkehr von der schwarzen Null. Die Gedenkfeier für den ermordeten Journalisten Khashoggi werden wir haben und natürlich wie immer auch der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen in den Vereinigten Staaten. Die Demokraten verschärfen die Attacken und der amerikanische Präsident tut das, was er am besten kann, er schlägt zurück. Sebastian Hesse.
Die Demokraten ziehen das Tempo an bei ihren Bemühungen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump auf den Weg zu bringen. Nancy Pelosi, die Fraktionschefin im Repräsentantenhaus und Impeachment-Initiatorin, begründete ihr Vorgehen noch einmal auf einer Pressekonferenz.
It's unworthy of the Constitution of the United States to do what he did in that call. And he admitted to me, he said it's perfect. No, it's not perfect. It's wrong.
Es ist unwürdig gegenüber der Verfassung, was er mit dem Telefonat getan hat, findet Pelosi. Trump habe behauptet, sein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten sei perfekt gewesen. Es war aber falsch, sagt die ranghöchste Demokratin im Parlament. Als nächster Schritt versucht ihre Partei, das Weiße Haus dazu zu verpflichten, Dokumente zur Verfügung zu stellen, die die Trump-Regierung bislang zurückhalten will. Zudem versprach Pelosi, die Anonymität des Whistleblowers zu schützen. Trump hatte wiederholt gefordert, er wolle die bislang unbekannte Person treffen, die die Beschwerde über sein Telefonat eingereicht hatte. Die Demokraten wiesen das zurück. Trump wolle lediglich Zeugen einschüchtern, auch indem er sie als Spione und Verräter diffamiert, wie in den letzten Tagen geschehen. Am morgigen Donnerstag bereits soll Kurt Volker im Repräsentantenhaus befragt werden. Volker war bis zu seinem Rücktritt vor wenigen Tagen Sondergesandter der US-Regierung in der Ukraine. Vorgeladen wurde auch Rudy Giuliani, der persönliche Anwalt Trumps, der offenbar schon länger daran arbeitet, belastendes Material gegen Joe Biden und seinen Sohn zu beschaffen. Jenseits der Ukraine-Affäre haben die Demokraten demonstrativ eine Initiative gestartet, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA zu senken und neue Vorschläge gemacht für das künftige Freihandelsabkommen zwischen den USA und ihren Nachbarn Kanada und Mexiko. Damit kontern die Demokraten den Vorwurf aus dem Trump-Lager, sie seien so besessen von der Amtsenthebung, dass sie keine Kapazitäten mehr hätten für die Tagespolitik.
Soweit der Bericht von Sebastian Hesse. Nun schauen wir nach Großbritannien. Die Tories haben ihren Parteitag heute abgeschlossen, natürlich am Ende mit einer großen Rede des großen Vorsitzenden, in dem Fall des Premierministers. Und ein wichtiger Teil der Brexit auf der einen Seite und die Frage, wie kann es denn nun eigentlich funktionieren? Es gibt vermeintlich neue Vorschläge und natürlich viel Beifall bei der eigenen Partei. Reziprok dann das, was die Reaktionen der anderen sind. Friedbert Meurer.
Der Parteitag feiert Boris Johnson, der erste unumstrittene Star der Partei und der große Hoffnungsträger, um endlich Großbritannien aus der EU herauszuführen. Schon um 5:30 heute Morgen standen die ersten Schlange, um nur ja einen der begehrten Plätze in der Kongresshalle zu ergattern, wo Johnson am Mittag zu den Delegierten sprach. Im Mittelpunkt der Rede stand die Ankündigung, der EU einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. 2 Wochen vor dem nächsten EU-Gipfel und 4 Wochen vor dem nächsten Brexit-Termin.
Today in Brussels we are tabling what I believe are constructive and reasonable proposals.
Wir legen heute in Brüssel einen konstruktiven und vernünftigen Vorschlag auf den Tisch. Er setzt Kompromisse auf beiden Seiten voraus. Es wird unter keinen Umständen Kontrollen an der Grenze oder in der Nähe davon in Nordirland geben.
Have checks at or near the border in Northern Ireland.
Aber Zollkontrollen werden nötig, denn Nordirland soll nicht mehr zur EU-Zollunion gehören. Wo dann die Kontrollen genau stattfinden sollen, ließ Johnson offen. Gestern hatte er gesagt, es müsse dafür keine neue Infrastruktur aufgebaut werden. Nordirland soll jedenfalls die Zollunion verlassen, aber auf der anderen Seite bis 2025 im EU-Binnenmarkt bleiben. Das ist das Kompromissangebot Londons.
Yes, this is a compromise by the UK, and I hope.
Ich hoffe, unsere Freunde verstehen das und gehen auch Kompromisse ein. Die Alternative ist, dass wir ohne Vertrag die EU verlassen. Das wollen wir nicht, aber wir sind dazu bereit.
My friends, it is an outcome for which we are ready.
Premierminister Johnson muss allerdings einem Gesetz des Unterhauses zufolge die EU darum bitten, den Brexit doch noch einmal um 3 Monate zu verschieben, wenn auf dem EU-Gipfel keine Einigung gelingt. Johnson ließ erneut offen, ob er wirklich dieses Gesetz umgehen will.
That is why we are coming out of the EU on October the 31st, come what may. Conference.
Wir verlassen die EU am 31. Oktober, komme was wolle. Seine Partei hat Johnson damit weit überwiegend hinter sich. Die Regierung, hieß es in Manchester, will auf keinen Fall noch einmal eine Verschiebung beantragen. Trotzdem gilt, Boris Johnson setzt erst einmal auf Verhandlungen mit der EU.
This is not an anti-European party.
Wir sind keine antieuropäische Partei. Wir sind kein antieuropäisches Land. Wir sind europäisch. Ich liebe Europa.
We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
Immer wieder attackierte Johnson das Unterhaus. Es sei wie eine Schule, die ihre Standards nicht erfülle und geschlossen werden muss. Kein einziges Mal erwähnte Johnson den Supreme Court oder seinen Versuch, das Parlament zu suspendieren. Aber auch dahinter steht die Partei mehrheitlich. Supreme Court und Opposition hätten klar ihre Befugnisse überschritten, so lautet hier der Tenor. Auch die letzten Affären wurden ausgeblendet. Johnson soll vor 20 Jahren eine Reporterin begrapscht und als Bürgermeister seine damalige Geliebte finanziell bevorzugt haben. Schon morgen könnte es wieder zum verbalen Schlagabtausch mit der Opposition kommen. Aller Voraussicht nach wird Premierminister Johnson im Parlament in London Rede und Antwort zu seinen neuen Vorschlägen an die EU stehen müssen.
Das war der Bericht von Friedbert Meurer vom Parteitag der britischen Konservativen. Was da jetzt besprochen worden ist, wollen wir bereden aus europäischer Sicht. Der Kollege Peter Kapern, der üblicherweise in Brüssel sitzt, ist in diesen Tagen in Nordirland unterwegs und hat da natürlich das Ohr ganz nah dran. Insofern die erste Frage an Sie, die europäischen oder respektive die nordirischen Reaktionen auf das, was da heute an neuem Blendwerk von Herrn Johnson gezündet worden ist. Wie sehen die aus?
Dann fangen wir mal an mit den europäischen. Da gab es eine doch recht freundliche, jedenfalls nicht direkt ablehnende vom Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Die beiden, Boris Johnson und Jean-Claude Juncker, haben heute am späten Nachmittag miteinander telefoniert. Anschließend gab es eine Pressemitteilung der Kommission und darin heißt es, dass Jean-Claude Juncker dem britischen Premier mitgeteilt habe, dass sein Plan nach wie vor große Probleme beinhalte, aber man wolle weiter verhandeln, weiter daran arbeiten, einen Brexit mit einem Deal, mit einem Abkommen hinzubekommen. Gleich in den nächsten Tagen werden sich die Experten beider Seiten wieder treffen. Das heißt also, die EU hat Boris Johnson angesichts dieses Vorschlags nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen. Hier in Nordirland, wenn ich das anfügen darf, wo ich gerade unterwegs bin, ich habe gerade noch gesprochen mit Vertretern etlicher Wirtschaftsverbände hier in Nordirland und auch mit Politikern. Die sind alle hellauf entsetzt. Die sind empört darüber, dass Boris Johnson diesen Brexit, der ja eine Grenze, eigentlich sogar eine doppelte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland ziehen wird, dass Boris Johnson einen solchen Vorschlag gemacht hat. Und eine Stadtverordnete hier in Belfast hat mir vor einer Stunde gesagt, sie hoffe nur, dass die Europäische Union beim Thema Backstop hart bleibt.
Dann gehen wir mal noch auf die beiden inhaltlichen Punkte ein, die vielleicht ganz wichtig sind. Also erstens das Grenzregime, das Sie gerade angesprochen haben. Was er da vorschlägt, viele sagen, das ist eine reine Luftblase. Sieht man das da vor Ort anders?
Naja, erstmal muss man festhalten, im Moment gibt es keine Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und aus dieser nicht existierenden Grenze macht der Vorschlag von Boris Johnson 2 Grenzen. Die eine wird in der Irischen See liegen, die andere wird irgendwo zwischen Nordirland und der Republik Irland gezogen werden. Warum ist das so? Boris Johnson versucht, Lösungen für 2 Problembereiche zu finden. Der erste Problembereich, das ist der, auf den Sie jetzt anspielen, das ist der Problembereich der Zölle. Nordirland soll auf alle Fälle die Zollunion mit der Europäischen Union verlassen und eine Zollunion mit dem Vereinigten Königreich bilden. Das heißt, irgendwo zwischen Nordirland und der Republik Irland muss es Zollkontrollen geben. Boris Johnson sagt, das wird nicht so sein, dass es harte physische Grenzinstallationen geben wird. Also Grenzerhäuschen, wo LKWs anhalten müssen. Ihm schwebt irgendetwas vor, was darauf hinausläuft, dass Waren, die die Grenze passieren wollen, vorher von den Transporteuren oder Produzenten registriert werden online. Und dann gibt es mal bei einem Expediteur, mal bei einem Hersteller eine Stichprobe durch den Zoll. Das heißt also, diese Grenze, die ihm davor schwebt, wäre eine Grenze, die fluid ist. Es gäbe Zollbeamte, die herumreisen und sozusagen Zollkontrollen vor Ort vornehmen, statt an der Grenze.
Wenn man dazwischen, wenn es so gut wäre, könnte man es ja weltweit so machen. Ja, wunderbar. Entschuldigung.
Das Problem ist nur, dieser Mechanismus ist in den Verhandlungen zwischen Brüssel und der britischen Regierung schon vor Jahr und Tag debattiert worden und verworfen worden. Erstens, weil die Technik dafür nicht existiert, Eben. Nach Ansicht der EU jedenfalls nicht ausreichend zuverlässig. Und zweitens, weil das Ganze extrem aufwendig und extrem kostspielig wäre, eine solche Zollkontrolle. Ob sich die Europäische Union also darauf einlässt, mal abwarten.
Der andere Punkt, es gibt ja auch noch bestimmte Vetorechte, die hat er möglicherweise auch nicht richtig berücksichtigt von einzelnen Parteien, oder?
Da geht es dann um den zweiten Problembereich, den Boris Johnson beantworten will mit seinem Vorschlag. Da geht es nicht um die Zollgrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Da geht es um die Frage, welche Umwelt-, Sozial- und Qualitätsstandards gelten eigentlich in Nordirland. Die britischen, die sich ja möglicherweise in den nächsten Jahren stark unterscheiden werden, immer stärker unterscheiden werden, von denen der EU, oder gelten dort weiterhin die europäischen? Da ist Boris Johnson in der Sache auf die Europäer zugegangen, hat gesagt, alles was Industriegüter und Agrarprodukte angeht, die Standards, die dort anzuwenden sind, das sollen die der Europäischen Union sein. Für zunächst einmal 4 Jahre. Und dann soll das nordirische Regionalparlament darüber entscheiden, ob diese Regelung verlängert wird oder nicht. Jetzt sind die Verhältnisse in Nordirland aber so, dass in diesem Parlament jede der vertretenen Parteien ein Vetorecht hat. Auch kleinere Parteien, auch Parteien, die in der Minderheit sind, wie beispielsweise die DUP, also die Unionisten in Nordirland. Das heißt, Boris Johnson räumt denen ein Vetorecht ein über die Mitgliedschaft des gesamten Nordirlands in dieser regulatorischen Einheit mit der Europäischen Union. Auch da stellt sich die Frage, ob die Europäische Union das tatsächlich akzeptieren wird.
Soweit der Kollege Peter Kapern. Wir bleiben direkt beim Thema und wollen all das wägen, was wir die ganze Zeit gehört haben beim Brexit. Wie geht es denn nun weiter? Was hat Johnson da heute veranstaltet? Das Ganze wollen wir bereden mit dem Experten für Großbritannien, Gerd Dannemann von der Humboldt-Universität in Berlin, der jetzt am Telefon ist. Schönen guten Abend, Herr Dannemann.
Guten Abend.
Fangen wir mal an mit dem neuesten Aus für das Parlament. Wie bewerten Sie das denn, was Boris Johnson da jetzt noch einmal versucht? Oder sagen Sie ruhig Blut, das ist ganz normal?
Also, dass für die Queen's Speech das Parlament für ein paar Tage geschlossen wird, ist normal. Da wird man sich jetzt wieder darüber aufregen, da fällt einmal Prime Minister Question Time aus. Aber in dem Gerichtsurteil des Supreme Court steht ja auch drin, dass das grundsätzlich möglich ist. Das sind jetzt ein paar Tage. Ich denke, das wird das Parlament wohl verkraften müssen.
Dann schauen wir uns jetzt die Rede an, die er heute gehört hat oder genau genommen gehalten hat, genau genommen, was auf dem Parteitag passiert ist und die Vorschläge, die er da losgeschickt hat. Wenn Sie das alles auf sich wirken lassen, sind das Vorschläge, die für Brüssel waren, oder richtet sich Johnson nur noch an die Hardcore-Brexiteers?
Also schon Cameron und May und jetzt auch Johnson sind vor allem Politiker, die vor dem heimischen Kulisse spielen. Und denen es in zweiter Linie erst darauf ankommt, wie sowas in Brüssel wahrgenommen wird. Und auf einem Tory-Parteitag sowieso. Da geht es darum, die Tory-Parteimitglieder zu begeistern, die Basis um sich herum zu versammeln. Aber trotzdem hat er am selben Tag eben halt diesen Brief nach Brüssel geschickt, dann auf 3,5 Seiten, also kein sehr ausführlicher Vorschlag. Da sind 1-2 Sachen drin, die man sich sicher gut anschauen könnte. Und da sind eben halt aber auch ein paar Sachen drin, die sehr problematisch sind, wo man nicht davon ausgehen kann, dass die Europäische Union oder Irland da zustimmen werden.
Was ist das Kalkül von Johnson? Denn auf die Reaktionen, das haben wir auch gerade vom Kollegen Peter Kapern schon gehört, wird man da kaum setzen können, dass da viel Begeisterung ist. Wie kalkuliert er?
Boris Johnson kalkuliert, glaube ich, seitdem er das Ruder übernommen hat, auf eine Neuwahl. Auf eine Neuwahl, bei der er möglichst gut dasteht als jemand, der den Brexit jetzt richtig angepackt hat. Idealerweise so seine Vorstellung, denke ich, über ein hartes Ausscheiden oder meinetwegen in allerletzter Sekunde noch abgetrotzten Deal. Aber eigentlich über ein hartes Ausscheiden. Er hat den Brexit bewerkstelligt. Er wollte eigentlich am 1. oder 2. November dann wählen lassen, am allerliebsten, wo noch nichts richtig Schlimmes passiert ist. Und dann eben halt da eine tolle Mehrheit einfahren als derjenige, der jetzt endlich das geschafft hat. Das wird jetzt nicht mehr ganz so gehen. Also das Zweitbeste ist jetzt, dass er vor das Wahlvolk tritt als jemand, der wirklich alles probiert hat, aber leider ausgebremst wurde von diesem Parlament und von Brüssel und von Irland und dann auch noch vom obersten Gerichtshof. Das scheint mir die glaubwürdigste Strategie zu sein, oder das glaubwürdigste Anstrategie zu sein, was er jetzt gerade vorhat. Nicht, dass er was dagegen hätte, jetzt doch noch in allerletzten Sekunde einen Deal zu kriegen. Das würde alle seine Probleme lösen, wenn der Deal so einigermaßen verkaufbar ist. Den harten Brexitern, dem Parlament und natürlich auch Brüssel. Aber die Chancen dafür sehen halt nicht gut aus.
Genau deshalb, insofern kann man ja fragen, ob er am Ende in Anführungsstrichen nur jetzt gesagt, dass er nur dafür sorgt, dass Herr Farage und dass diese Truppe ja nicht mehr so viel Zuspruch hat wie bisher. Das ist dann das Maximum, was er vielleicht erreichen kann?
Ja, dafür ist er gewählt worden von den Tory-Parteimitgliedern, von den 150.000, die ihn wählen durften. Er ist vom Parlament nicht gewählt, er ist vom Volk nicht gewählt. Da liegen jetzt auch seine Verpflichtungen und darin wurde sein Talent gesehen, dass er eben halt diese Brexit-Partei Nigel Farage ausbremsen kann, die ja bei den Europawahlen so reüssiert hatten, wo die Tories so dramatisch abgestürzt sind. Und die Umfragen scheinen ihm bisher doch schon einen gewissen Erfolg zu versprechen. Die gehen sehr stark auseinander zwischen Patt, zwischen Labour und Tories, und 15% der Vorsprung vor Tories, da ist also viel Bewegung drin. Aber wenn man so den Schnitt ansieht, steht er ganz gut da, mit doch deutlichem Abstand vor Labour. Aber das heißt noch nicht, dass er eine Mehrheit im Parlament haben wird.
Jetzt kommen wir mal zum Parlament, zumindest zum existierenden Parlament, denn das ist ja trotz dieser paar Tage Ruhepause dann ja noch da. Welche Möglichkeiten sehen Sie im Parlament und was glauben Sie, wird das Parlament oder eine Mehrheit im Parlament, wenn es sie denn gibt, versuchen?
Ja, Boris Johnson hat ja keine mehr. Eben. Der hat über 40 Stimmen jetzt gegen sich, nachdem er 21 zum Teil hochverdiente Tories hat rausschmeißen lassen aus der Fraktion. Das Parlament hat sich 7-mal in Abstimmungen äußern dürfen und 7-mal hat Boris Johnson verloren. Da steht es also sehr gegen ihn. Die Mehrheit im Parlament wird jetzt auf jeden Fall versuchen zu verhindern, dass Boris Johnson sich noch irgendwie aus diesem Verlängerungsantrag rauswindet, den er stellen muss, wenn er am 19. Oktober noch keinen Deal hat. Und wenn das erreicht ist, dann denke ich, wird auch die Mehrheit im Parlament eine Neuwahl haben wollen und dann wird sich auch die erforderliche Zweidrittelmehrheit dafür finden lassen. Wenn das Parlament den Eindruck hat, also vor allem die Opposition, die größere, inzwischen größere Opposition, dass da noch irgendein Trick am Laufen ist, dann könnte es auch noch ein Misstrauensvotum geben, bei dem Johnson abgewählt und dann eben halt durch einen Übergangspremierminister ersetzt wird. Aber da sind die Oppositionsparteien sehr zerstritten und können sich auf niemanden einigen.
Und die Frage ist ja, wird man verhindern können, dass er irgendwie trickst? Das traut ihm ja jeder zu. Ich weiß nicht, ob er es wirklich kann. Kann das Parlament wirklich einen harten Brexit zum Ende des Monats verhindern?
Ja, das Gesetz, das das Parlament verabschiedet hat, sieht ziemlich gut aus und ziemlich wasserdicht aus. Aber es werden immer alle 2 Tage spätestens kommt ein neues Gerücht aus, auf was die Regierung doch noch tun könnte, um das irgendwie zu vermeiden. Angeblich soll es gegen EU-Recht verstoßen, das stimmt aber nicht. Angeblich könnte der Premierminister eine Rechtsverordnung erlassen, aber die kann kein Gesetz ersetzen. Angeblich, so wurde sogar gefordert von einem seiner Vorgänger als Tory-Parteivorsitzende, er möge doch einfach sich ins Gefängnis stecken lassen und dann eben halt am 2. November wieder auftauchen. Egal, was da passiert, das Parlament, die Opposition wird darauf achten, denke ich, und zusammen mit Hilfe der Gerichte auch verhindern, dass Johnson sich da rausfindet.
Es sind ja kurz vor dem Parteitag sicherlich gezielt gestreut einige sehr unappetitliche Dinge aufgrund seiner Persönlichkeit, aber auch aufgrund anderer möglicherweise korruptiver Ereignisse bekannt geworden. Auf dem Parteitag hat das zumindest in den großen Reden natürlich keine Rolle gespielt, im Hintergrund wohl doch. Wie bewerten Sie das?
Ja, auf dem Parteitag Parteitag muss man jetzt natürlich Einigkeit zeigen, ganz besonders, wenn man einen Premierminister hat, der keine Mehrheit im Parlament hat. Auf Dauer könnte das schaden. Also wenn was dran ist, was durchaus nicht auszuschließen ist, müsste man auch damit rechnen, dass eben halt noch weitere derartige Berichte auftauchen. Und wenn die sich halt häufen sollten, könnte sowas gerade im Wahlkampf natürlich sehr schädlich sein, wahrscheinlich nicht bei den harten Brexitern, aber eben halt doch bei den vielen anderen, die er mitnehmen muss, um eine Mehrheit im Parlament zu erhalten.
Also wenn wir heute Abend wetten müssten, wird Boris Johnson der Premierminister mit der kürzesten Amtszeit, ja oder nein?
Ja, 110 ist, glaube ich, die Latte im Moment von George Cunningham, der aber im Amt verstorben ist. Es ist immer noch ganz gut möglich, dass das passieren wird. Mir scheint immer noch der wahrscheinlichste Wahlausgang ein Parlament ohne eine Mehrheit. Und die Tories sind ziemlich unerbittlich in aller Regel. Wenn das dann einer nicht schafft, dann noch irgendwie schnell eine Koalition zusammenzimmern, dann werden die Wolfsrudel losgelassen und dann würde er wahrscheinlich, ganz sicher ist es nicht, aber wahrscheinlich würde er zurücktreten müssen. Es besteht also noch durchaus eine realistische Chance, dass er da einen neuen Rekord aufstellen wird.
Herzlichen Dank. Das war Gerhard Dannemann, der Großbritannien-Experte. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir kommen zur Innenpolitik. Die Regierung hat ein Klimapaket verabschiedet. Manche sagen, es ist ein Paketchen. Egal was es ist, es gibt Ärger, denn eigentlich sollte heute im Kabinett schon endgültig beschlossen werden, was man da auf den Weg bringen will. Und siehe da, 200 Seiten umfasst dieses Klimapaket und da gab es mit einmal heute Nacht noch Einwände. Insofern ist es heute noch nicht verabschiedet worden. Endgültig oder was passiert da? Frank Capellan.
Wieder einmal vertagt. Förderung von Elektroautos, Einführung der CO2-Besteuerung, höhere Preise für Flugtickets, Orientierung der Kfz-Steuer am Kohlendioxidausstoß. Dieses Klimapaket wollte die Bundesregierung heute eigentlich absegnen und damit das parlamentarische Verfahren eröffnen. Eigentlich.
Es stand auch nicht auf der Tagesordnung, war auch so auch nicht vorgesehen.
Erklärt Alexander Dobrindt nach der Sitzung des Bundeskabinetts. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag fühlte sich insbesondere von den Sozialdemokraten überrumpelt. Auch seine Parteifreunde Horst Seehofer und Andreas Scheuer, Innen- und Verkehrsminister, hatten interveniert. Um 6.30 Uhr heute Morgen kam das umfangreiche, endgültig ausformulierte Papier auf den Tisch. Zu spät, um gleich zu entscheiden. Da will sich die CSU nun noch einmal drüber beugen.
So, und jetzt muss man sich die Details halt genau anschauen. Das gelingt uns in den nächsten Tagen ganz sicher. Auch hier die Maßnahmen, die da alle aufgeführt sind, entsprechend zu prüfen. Und dann können wir in der nächsten Woche damit auch im Bundeskabinett sein.
Die SPD ahnt Böses. Die Uhr tickt. Es müssen jetzt alle in der Regierung begreifen, dass die Zeit für Kompetenzgerangel und Machtspiele vorbei ist, meint Fraktionsvize Matthias Miersch, der offenbar fürchtet, dass die CSU das Fass noch einmal aufmachen könnte. Immerhin hat die Ministerrunde heute die Finanzierung auf den Weg gebracht. Finanzminister Olaf Scholz muss den Haushalt nachbessern. Die Planungen für 2020 werden ergänzt um die Klimaausgaben. Dagegen zumindest erhebt auch die CSU keinen Einspruch.
Wir haben uns ja lange vorbereitet und schon im Sommer, als wir den Gesamthaushalt auf den Weg gebracht haben, entschieden, dass wir im Hinblick auf das Klima einen Teil des Haushaltes erst jetzt bestimmen werden.
So der Vizekanzler in der ARD. Olaf Scholz verteidigt dabei den niedrigen Einstiegspreis bei der CO2-Bepreisung. 10 Euro pro Tonne ab 2021 werden von Experten allerdings als viel zu gering betrachtet. Knapp 19 Milliarden Euro will Scholz über den CO2-Preis erwirtschaften, um Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Mit sinkendem CO2-Ausstoß sollte aber langfristig das Geld weniger werden, dass der Staat über Zertifikate einnimmt.
Allerdings haben wir jetzt eine ganze Reihe von Quellen auf den Weg gebracht, mit denen wir diese Aufgaben auch finanzieren können. Zum Beispiel, indem wir sagen, bei dem Kauf neuer Autos gibt es eine höhere Kfz-Steuer, wenn da ein hoher CO2-Verbrauch mit verbunden ist. Zum Beispiel, indem wir die Ticketabgabe für den Luftverkehr nochmal erhöhen.
Die Christdemokraten schießen sich unterdessen auf die Grünen ein. Nur zu sagen, das reicht eben gerade nicht, hält Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem potenziellen Koalitionspartner vor. Was genau die Grünen wollen und wie teuer ihre Pläne werden, da müssen jetzt Antworten auf den Tisch, damit wir in die Sachdebatte einsteigen können. Der grüne Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler kontert im Deutschlandfunk und verweist auf ein jüngst verfasstes Klimapapier seiner Partei.
Ich kann ja nur schmunzeln, was Frau Kramp-Karrenbauer sagt. Ich schicke das gern nochmal ins Konrad-Adenauer-Haus, dann kann sie das lesen, bevor sie so einen Quatsch erklärt. Wir wollen einen CO2-Preis, einen Einstieg von 40 Euro, der dann nach und nach ansteigt.
Die Grünen könnten über den Bundesrat weite Teile des Klimapaketes stoppen oder verändern. Kindler kritisiert dabei auch die Erhöhung der Pendlerpauschale. Gerade Besserverdiener würden von der steuerlichen Absetzbarkeit profitieren. Ein Anreiz, weniger aufs Auto zu setzen, würde damit nicht geschaffen.
Soweit der Bericht von Frank Capellan. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben zusammengesessen. Sie haben alle Zahlen analysiert. Wie sieht's denn nun aus? Im zweiten und dritten Quartal in diesem Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland gesunken sein. Was ist das jetzt? Abschwung, Rezession oder nur eine kleine Delle? Nun ja, so ganz richtig wissen Sie es auch noch nicht. Sie glauben, dass es keine Rezession ist. Die Einzelheiten hat Volker Findhammer.
Fast schon wird es zur Gewohnheit der Gutachter. Es sind der Brexit, dessen Ausgang immer noch ungewiss ist, sowie der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Androhung weiterer Strafzölle, die für die weltweiten Unsicherheiten sorgen und maßgeblich für den Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland verantwortlich sind. Seit Mitte des vergangenen Jahres geht die Industrieproduktion zurück und werden Überkapazitäten bis hin zum Personalabbau zurückgefahren. So verzeichnet etwa die deutsche Automobilindustrie einen Produktionseinbruch von über 20% mit den entsprechenden Folgewirkungen.
Die Institute revidieren daher ihre Prognose gegenüber dem Frühjahr auf nunmehr 0,5%. Angesichts der trüben Geschäftserwartungen in der Industrie dürften die Unternehmensinvestitionen im zweiten Halbjahr 2019 deutlich zurückgehen. Erst mit einer allmählichen Erholung des Exportgeschäfts dürfte es hier wieder zu etwas mehr Dynamik kommen,
sagt der Sprecher der Gemeinschaftsgutachter Klaus Michaelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Im kommenden Jahr sieht es mit einem Wachstum von 1,1% schon wieder besser aus. Allerdings enthält dieser Wert auch einen statistischen Effekt von 0,4 Prozentpunkten, der sich allein aus zusätzlichen Arbeitstagen ergibt.
Die gesamtwirtschaftliche Auslastung liegt derzeit immer noch über dem langjährigen Durchschnitt. Von einer tiefen Konjunkturkrise kann also trotz der rückläufigen Wirtschaftsleistung derzeit noch nicht gesprochen werden.
Ein umfangreiches Konjunkturprogramm wie etwa die frühere Abwrackprämie in der Automobilindustrie lehnen die Gutachter ab. Allerdings betonen sie auch, dass die schwarze Null kein Selbstzweck sein sollte.
Dem Abschwung hinterherzusparen verschärft die Probleme. Zudem sind die Abwärtsrisiken momentan ausgesprochen hoch,
betont Klaus Michaelsen, zumal die Finanzpolitik des Bundes bereits in den kommenden Jahren eine konjunkturstützende Wirkung hat, etwa durch die höheren Leistungen in der Rentenversicherung oder dem gestiegenen Kindergeld, Entlastungen bei der Einkommensteuer und der Teilabschaffung des Solidaritätszuschlages ab 2021 und die steigenden Investitionsausgaben des Bundes. Zudem können die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden auch in diesem Jahr mit Haushaltsüberschüssen rechnen, die den Spielraum erhöhen. Das wird sich in Zukunft nicht im gleichen Maße fortsetzen. Diese einsetzende Bremswirkung gilt auch für den Arbeitsmarkt. Dort bleibt der Beschäftigungszuwachs zwar insgesamt positiv, so erwarten die Institute 380.000 zusätzliche Stellen allein in diesem Jahr, was sich in den kommenden beiden Jahren nur noch in abgeschwächter Form fortsetzen soll. Eher ungewöhnlich und geradezu Neuland ist die Empfehlung, die die Gutachter in Sachen Klimapolitik geben, wo sie explizit betonen,
dass ein Konsumverzicht der heutigen Generation vonnöten wäre, um die Klimainvestitionen, die notwendig sind, zu stemmen.
Soweit die Wirtschaftsforscher im Beitrag von Volker Findhammer. Um 23.38 Uhr beginnen unsere Kurzberichte zunächst in Hongkong. Nach den Polizeischüssen oder dem Polizeischuss gestern gibt es heute weitere Schülerproteste. Steffen Wurzel.
An vielen Hongkonger Schulen gab es heute Protestaktionen und kurze Streiks. Tausende Schülerinnen und Schüler wollten so ihre Unterstützung zeigen für einen 18-Jährigen, der gestern von einem Polizisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde. Sein Zustand sei inzwischen stabil, heißt es. Er wurde am Rande eines nicht genehmigten Protestzugs angeschossen, als er gemeinsam mit weiteren Demonstranten auf Polizisten einschlug. Die Behörden sagen, der Schuss erfolgte aus Notwehr. Aktivisten argumentieren, der Polizist habe auch andere Mittel gehabt, um sich zu wehren, Pfefferspray etwa. Verwackelte Handyvideos, die den Vorfall zeigen, sind heute das Gesprächsthema in Hongkong. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass die Demonstranten vor dem Schuss äußerst brutal und energisch auf die Polizisten eingeprügelt haben. Immer mehr junge Leute in Hongkong rechtfertigen diese Art des gewaltsamen Protestes, denn letztlich sei verantwortlich für die Eskalation der vergangenen Wochen die Hongkonger Regierung, die wiederum eingesetzt wurde von der verhassten Staats- und Parteiführung in Peking.
Benjamin Netanyahu hat keinen guten Lauf. Er hat die Wahl verloren, jetzt soll er eine Regierung bilden, das scheint nicht zustande zu kommen und jetzt steht er unter Korruptionsverdacht und das Verfahren beginnt. Benny Riemer.
15 Anwälte hat Premier Netanyahu zur Anhörung geschickt. Auf der Seite der Staatsanwaltschaft sitzen 25 Juristen. Heute geht es um den wohl schwerwiegendsten Fall. Netanyahu wird unter anderem Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll einem Telekommunikationsunternehmen Vorteile verschafft haben. Im Gegenzug soll ein Medium des Konzerns positiv über Netanyahu berichtet haben. Einer von Netanyahus Anwälten zeigte sich kurz vor Beginn des Termins zuversichtlich. Man werde auch neue Beweise vorlegen und dann werde es keine andere Wahl geben, als die Akte zu schließen, da sei er sich sicher. Die Anhörung findet in einer politisch sehr schwierigen Phase im Land statt. Likud-Chef Netanyahu ist derzeit mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Doch der Vorsitzende des Bündnisses Blau-Weiß, Benny Gantz, hat vergangene Woche noch einmal betont, er werde nicht mit einer Partei in der Regierung sitzen, deren Vorsitzender sich einer schwerwiegenden Anklage stellen muss. Erst gestern Abend hat Gantz ein für heute geplantes Gespräch zwischen seinem Bündnis und Likud-Unterhändlern abgesagt. Es wird erwartet, dass Netanyahu den Auftrag zur Regierungsbildung an Staatspräsident Rivlin zurückgibt.
In Köln gibt es weitere Neuigkeiten rings um die Schließung von 3 Apotheken und den Todesfällen. Markus Schmitz.
Eine Woche hat es gedauert, die Substanz in dem Tütchen zu analysieren. Jetzt steht das Ergebnis fest. Die Glukosesubstanz war ebenfalls mit dem Narkosemittel belastet. Allerdings ist die darin gefundene Menge laut Kölner Staatsanwaltschaft offenbar nicht gesundheitsgefährdend. Eine Patientin hatte das Tütchen für einen anstehenden Schwangerschaftsdiabetestest in der betroffenen Apotheke im Kölner Norden gekauft. Ihre Ärztin machte nach Bekanntwerden der Todesfälle die Frau darauf aufmerksam, dass sie das Präparat nicht einnehmen dürfe. Daraufhin wurde es untersucht. Bislang sind keine weiteren Fälle bekannt, in denen Patientinnen Glukose in der Apotheke gekauft und abgegeben haben. Vor fast 2 Wochen starb eine schwangere Frau nach der Einnahme eines Glukosemittels. Auch ihr Kind überlebte nicht, es wurde in der 25. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt geholt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Frau durch das Narkosemittel in der Glukose vergiftet wurde. Wie das Mittel in der Apotheke in das Glukosemittel hineinkommen konnte, ermittelt eine Mordkommission der Kölner Polizei.
In Nordhessen wurde eine Wurstfirma nach Todesfällen geschlossen. Andreas Gerlach.
Der Sprecher des zuständigen Landkreises Waldeck-Frankenberg sagte, die Produktion bei Wilke sei gestern Abend gestoppt worden. Weltweit laufe ein Rückruf aller Produkte der Firma. Das Robert-Koch-Institut habe vorher sogenannte Listerien in Pizza, Salami und Brühwurst gefunden. Sie sollen für die 2 Todesfälle verantwortlich sein. Außerdem werde bei 37 Krankheitsfällen untersucht, ob sie von der Wilke-Wurst ausgelöst worden seien. Eine Taskforce aus den beiden Regierungspräsidien Kassel und Darmstadt seien in der Wurstfirma in Twistetal bei Kassel und suchten nach der Quelle für die Listerien. Der Sprecher des Kreises sagte, bei gesunden Menschen lösten die Bakterien Magen-Darm-Probleme aus. Bei geschwächten Personen könne es auch schlimmere Folgen geben. Von dem Produktionsstopp bei Wilke sind rund 200 Mitarbeiter betroffen.
Die US-Amerikaner haben schnell reagiert. Sie haben Zölle auf europäische Produkte, vor allen Dingen Flugzeuge, erhoben. Das wurde möglich, nachdem die Welthandelsorganisation entsprechende Vorlagen geliefert hat. Dietrich Karl Meurer.
In Genf hieß es, der Milliardenbetrag stehe in einem angemessenen Verhältnis zu den negativen Auswirkungen für den US-Flugzeughersteller Boeing durch Umsatzeinbußen und behinderte Auslieferungen seiner Flugzeuge. Mit der Summe von fast 7,5 Milliarden US-Dollar blieb das Schiedsgericht der Welthandelsorganisation WTO unter dem, was sich die USA erhofft hatten. Washington hatte Gegenmaßnahmen in Höhe von über 10,5 Milliarden US-Dollar beantragt. Von der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hieß es in einer ersten Stellungnahme, die EU nehme die Entscheidung zur Kenntnis. Eine Verhängung von Strafzöllen betrachte man als kurzsichtig und kontraproduktiv. Seit Jahrzehnten liefern sich die beiden größten Flugzeughersteller der Welt, Boeing und Airbus, einen erbitterten Konkurrenzkampf. Die USA und die EU werfen sich gegenseitig Wettbewerbsverzerrung vor. Die Welthandelsorganisation hat festgestellt, dass sowohl Airbus als auch Rivale Boeing illegale Subventionen in Milliardenhöhe erhalten haben. Nach der jetzigen Schlichtungsentscheidung zu Ungunsten der EU steht noch der Schiedsspruch gegen die USA aus. Er wird in einigen Monaten erwartet.
Um 23.44 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen, genau genommen Dorothee Holz.
Das war ein echter Horrortag an den Börsen. In ganz Europa war Land unter. Am schlimmsten hat es die Londoner Börse erwischt. Der FTSE 100 rauschte um 3,2% in die Tiefe. Der stärkste Tagesverlust seit Januar 2016.
We will work for a deal with our EU friends, but whatever happens, we must come out by the end.
Der britische Premier Boris Johnson bleibt also bei seiner harten Linie raus aus der EU, komme was wolle. Die Angst vor einem harten Brexit und vor den schlimmen Folgen bleibt. Auch das britische Pfund geriet deutlich unter Druck. Harter Brexit und auch noch die Sorgen vor einer Rezession, das hat die Stimmung erneut schwer belastet. Der DAX büßte 2,8% ein, fiel sogar unter die Marke von 12.000 Punkten. Der Schlussstand 11.925. Die US-Konjunktur zeigt unerwartete Schwächen. In der US-Industrie laufen die Geschäfte so schlecht wie seit 2009 nicht mehr, dem Jahr der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Auch vom US-Arbeitsmarkt kam kein Lichtblick. Das hat auch am deutschen Aktienmarkt Spuren hinterlassen. Schließlich hängen deutsche Firmen stark vom US-Geschäft ab. Für den Zementhersteller Heidelberg Zement sind die USA sogar der wichtigste Markt. Die Aktien brachen um 5% ein. Auch Autoaktien gerieten unter Druck. VW hat im September in den USA deutlich weniger Autos verkauft als im Jahr davor. Um 12% ging es beim Absatz runter. Auch das kein gutes Signal.
Das war Dorothee Holz. Gestern kamen erste Nachrichten. Im Ukraine-Konflikt gibt es Bewegung zwischen der Ukraine auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Die Diplomatie hat wieder eine Chance und die Annäherung ist da. Florian Kellermann.
Die Ukraine diskutierte heute aufgeregt, worauf sich Präsident Volodymyr Zelensky eigentlich eingelassen hat. Fest steht, die Ukraine soll die sogenannte Steinmeier-Formel in ein Gesetz übernehmen. Demnach bekommt das Donezk-Becken einen Sonderstatus in der Ukraine, unmittelbar nachdem dort allgemein anerkannte Kommunalwahlen stattgefunden haben. Die große Frage bleibt, unter welchen Bedingungen werden die Kommunalwahlen abgehalten? Dazu wollte Präsident Zelensky heute öffentlich nichts sagen. Hinter verschlossenen Türen traf er sich mit den Fraktionsvorsitzenden im Parlament. Der Chef der Fraktion der liberalen Oppositionspartei Stimme, Serhii Rachmanin. Der Präsident hat uns versucht zu überzeugen, dass nichts Außergewöhnliches passiert sei. Er stehe weiter auf dem Standpunkt, dass erst der Krieg beendet werden muss, bevor es eine politische Lösung für das Donezk-Becken geben kann. Er werde keine roten Linien überschreiten. Das Szenario, das Kritiker von Zelensky befürchten, die Wahlen finden statt, während die von Russland gesteuerten Separatisten noch die Macht haben. Diese könnten den Wahlverlauf steuern und sich so selbst legitimieren. Gestern hatte Zelensky beteuert, vor der Wahl müsse die Ukraine die Kontrolle über das Donezk-Becken zurückerhalten. Doch manche trauen ihm nicht, so sein Vorgänger im Präsidentenamt Petro Poroschenko. Es geht Russland doch darum, aus dem Donezk-Becken ein zweites Transnistrien zu machen, ein de facto von Moskau beherrschtes Territorium. So will Moskau verhindern, dass sich die Ukraine weiter der EU und der NATO annähern kann. Auch die Ukrainer insgesamt fühlen sich überrumpelt von der Entwicklung der vergangenen Tage. Eine Umfrage zeigt, dass 60% nicht wissen, wie sie die sogenannte Steinmeier-Formel einschätzen sollen. Denn wie sie letztendlich umgesetzt wird, wird wohl erst beim angepeilten Normandie-Treffen klar werden, also einem Treffen der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine. Einen Termin gibt es bisher nicht.
Das war der Bericht von Florian Kellermann. Ein Jahr ist es her, der Mordfall Khashoggi. Er war überall in den Schlagzeilen, inzwischen ist es ruhiger geworden, aber eben nach einem Jahr wird gedacht. Gedenken in Istanbul, Karin Sens.
Die internationale Presse war geladen und sie ist gekommen. Natürlich viele arabische Medien, aber auch britische, italienische, asiatische. Sie sollen die Forderungen der Teilnehmer und die Botschaft in ihre Länder übermitteln, wie die von Andrew Gardner von Amnesty International in der Türkei.
We will continue with you to call for justice.
Wir werden mit euch weiter Gerechtigkeit fordern. Da werden wir nie aufgeben. Und ich glaube, das Einzige, was Gerechtigkeit garantieren wird, ist eine internationale Untersuchung, geleitet durch die Vereinten Nationen, mit der Macht, alle Verdächtigen zu befragen, egal wie hoch ihr Rang bei der Regierung oder der Opposition ist, alle Beweise einsehen zu dürfen und relevante Orte der Tat zu untersuchen.
Auch Agnès Callamard ist gekommen, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen. Sie sieht glaubhafte Hinweise, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman eine persönliche Verantwortung an dem Mord trägt. Man sei es Jamal Khashoggi schuldig. Darauf zu bestehen, dass niemand davonkommt, noch nicht mal eine Macht wie Saudi-Arabien, darf mit Mord davonkommen. Auch Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz scheut sich nicht zu benennen, wo sie die Verantwortlichen vermutet. Die Augen der Welt richten sich auf das Königreich. Und das allein wird sie überall hin verfolgen. Die Teilnehmer enthüllen einen Gedenkstein, ein Mahnmal, nur wenige Meter vom Haupteingang des saudischen Konsulats entfernt. Vor genau einem Jahr ging Jamal Khashoggi in das Gebäude, um Papiere für ihre Hochzeit abzuholen, erinnert sich Cengiz. Ich bin hier gestanden. Ich war ein verliebtes Mädchen, das auf seinen Mann gewartet hat, dass er aus dem Konsulat kommt. Wir wollten zum Abendessen ausgehen. Wir wollten unsere Freunde zur Hochzeit einladen. Jetzt, nach dem schlimmsten Jahr meines Lebens, stehe ich hier, gebrochen, aber stolz. Sie freut sich über die breite Unterstützung aus aller Welt. Auch der Herausgeber der Washington Post, Fred Ryan, ist gekommen. Khashoggi hatte für die US-Zeitung als Kolumnist geschrieben.
Lasst uns dazu bekennen, hier und jetzt, dass dies ein Moment wird, der etwas bewirkt. Jamals Leben wurde genommen, aber jetzt soll eine Bewegung entstehen, die Menschenrechte stärkt und sich weltweit für mehr Pressefreiheit einsetzt.
Sie hörten einen Bericht von Karin Senz. Wenn ich jetzt den Namen Karel Gott sage, haben wir in Deutschland ganz bestimmte Assoziationen. Allerdings, das ist das eine, an das Sie gerade denken. Das andere ist, der Mann war musikalisch und auch sonst vielfältiger. Er ist gestorben, ein Nachruf von Kilian Kirchgessner.
In Tschechien beherrscht der Tod des Sängers die Nachrichtenlage. Das tschechische Fernsehen sendet seit dem Morgen, als der Tod bekannt wurde, eine einzige lange Sondersendung. Am späten Nachmittag trat dann auch der Premierminister Andrej Babiš zum zweiten Mal am Tag vor die Kameras im tschechischen Regierungsamt, dort, wo er sonst mit ausländischen Staatsgästen auftritt. Die Regierung hat bei ihrer außerplanmäßigen Sondersitzung folgenden Entschluss gefasst. Die Regierung stimmt der Abhaltung eines Staatsbegräbnisses zu Ehren Karel Gotts zu, sofern seine Familie einverstanden ist. Ein nationaler Trauertag wird angeordnet, wenn Karel Gott beigesetzt wird. Die Flaggen im ganzen Land werden dann auf Halbmast wehen. Für viele Tschechen war Karel Gott schon während der kommunistischen Zeit ein Sänger, der die weite Welt ins Land holte. In seiner Heimat wurde er berühmt mit Coverversionen von den Beatles und zahlreichen Rock'n'Roll-Hits, die in der Originalfassung hinter dem eisernen Vorhang nicht zu hören waren. Das erklärt die Bedeutung, die Karel Gott in Tschechien bis zu seinem Tode hatte. Der Musikkritiker Pavel Klusák erklärt die Karriere von Karel Gott so. Er war jemand, der sich zum tschechoslowakischen Publikum so verhalten hat, wie es hier gefragt war, aber der auch akzeptieren konnte, dass für das westdeutsche Publikum andere Kriterien galten. In den 1970er Jahren kamen mehr Alben von ihm im Ausland heraus als hier in der Tschechoslowakei. Klar ist es ein Karel Gott, aber mit der außergewöhnlichen Fähigkeit, sich in verschiedene Rollen zu stilisieren. In Tschechien der vielseitige Rock'n'Roller, in Deutschland der Schlagersänger, der mit Hits wie Einmal um die ganze Welt oder Weißt du wohin die Charts eroberte. Das waren die beiden wichtigsten Rollen in der Karriere von Karel Gott. In Prag legen seit der Nachricht von seinem Tod hunderte Tschechen Blumen an seinem Haus nieder, im Gedenken an einen Sänger, der über fast 6 Jahrzehnte das Bühnengeschehen in Tschechien dominiert hat.
Das war der Bericht von Kilian Kirchgessner. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir im Studio sitzt der Kollege Udo Stiel. Der hat schon mal die Kommentarspalten von morgen geschaut. Bitte schön, Udo.
Ja, guten Abend. Es sind nicht sehr viele Zeitungen, die am Feiertag erscheinen. Aber sie haben eines gemeinsam. Sie kommentieren den Tag der Deutschen Einheit. Dieser 3. Oktober ist das falsche Datum zum Feiern der Einheit, kritisieren die Nürnberger Nachrichten. Es ist ein künstliches Datum, denn da wurde vor 29 Jahren die Wiedervereinigung offiziell besiegelt. Es war nur der Abschluss jenes atemberaubenden Prozesses, den vor allem mutige Demonstranten in der damaligen DDR angestoßen hatten. Daher wäre der 9. November das bessere, logischere und historischere Datum für den deutschen Nationalfeiertag. Gründe zum Feiern: Revolution und Kriegsende samt anschließender geglückter Demokratiegründung 1918, Fall der Mauer 1989. Gründe zum Trauern und Nachdenken: gescheiterter Hitlerputsch 1923 und Pogromnacht der Nationalsozialisten 1938. Der Kölner Stadtanzeiger titelt: Die Gräben werden tiefer, und schreibt: Es gibt Gründe dafür, dass heute allerorten das Gefühl herrscht, Ost- und Westdeutsche hätten sich schon mal besser verstanden. Da geht es um harte Faktoren. So verdienen Ostdeutsche im Schnitt 17% weniger als Westdeutsche. Ihr Geldvermögen ist im Schnitt knapp 90.000 Euro geringer als das eines Bayern oder Schwaben. Sie leiten fast nie Gerichte oder Universitäten. Was, Hand aufs Herz, würden die Westdeutschen sagen, wenn es umgekehrt wäre? Ost- und Westdeutsche wüssten zu wenig voneinander. Das sei das Problem, stellt die Aachener Zeitung fest. Weil die Wessis 40 Jahre länger in Freiheit gelebt und die Mehrheit wie die Macht haben, müssten sie sich eher darum bemühen, die Lebensbedingungen der anderen zu ergründen als umgekehrt. Besteht dieses Interesse? Es hält sich in Grenzen. Wie man in der DDR gelebt und überlebt hat, wie Bürger im SED-Staat ihr Leben so meistern konnten, dass sie gerne darauf zurückblicken, will im Westen kaum jemand wissen. So lässt sich nicht lernen, sich gegenseitig besser zu verstehen. Eine ähnliche Perspektive versucht der Kommentator des Berliner Tagesspiegels zu vermitteln. Der Tag der deutschen Einheit ist kein Tag der Herzen, aber wir können uns daran erinnern, wie viel Herzblut in der Einheit steckt und wie viel Deutschland von mutigen Menschen, insbesondere im Ostteil des Landes und seiner Hauptstadt, lernen kann. Von denen, die sich Risiken ausgesetzt haben. Wirtschaftlichen, politischen, gefühlten. Improvisieren haben die Ostdeutschen schon in der DDR lernen müssen. Nach der Zeitenwende haben sie über Nacht ihr Leben neu geordnet. Dem ganzen Land steht das Gleiche bevor. Es hat etwas mehr Zeit und einen riesigen Erfahrungsschatz. Ihn endlich zu heben, das wäre gelebte deutsche Einheit. Und die Passauer Neue Presse geht auf eine Äußerung von Bundespräsident Steinmeier zum Tag der deutschen Einheit ein. Steinmeier hat einen alarmierenden Satz gesagt. In der Absicht, die Gefahren für unser freiheitliches Staatswesen nicht in allzu schwarzen Farben zu malen, wählte er die beruhigend gemeinte Formulierung, die Demokratie gehe nicht dem Verfall entgegen. Eine solche Beschwichtigung auszusprechen wäre vor 10 Jahren noch völlig unnötig gewesen. Denn die heute tatsächlich vorhandenen Bedrohungen der Demokratie waren damals nur in ersten Ansätzen vorhanden.
Dankeschön, das war der Kollege Udo Stiel und das war der Tag, die Welt, wie wir sie heute gesehen haben. Ich wünsche Ihnen natürlich wie immer eine angenehme Nacht und morgen dann ab 12 Uhr, das sei gesagt, der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Hier bei uns im Deutschlandfunk sind Sie auf jeden Fall dabei. Mein Name ist Jürgen Zuheide und ich sage auf bald.